NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann, guten Abend. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Schwerer Schlag nicht nur für die Europäische Zentralbank. Mitten in der Eurokrise tritt der Chefvolkswirt der EZB, Jürgen Stark, von seinem Posten zurück. Schlussrunde der Beratungen zum Bundeshaushalt 2012. Präsident Obama schnürt ein Milliarden-Job-Programm. Mit der gestrigen Rede von Barack Obama zur Wiederbelebung des amerikanischen Arbeitsmarkts setzt sich auch unser Kommentar auseinander. Die G7 diskutieren bei ihrem Treffen heute und morgen in Marseille ebenfalls über Konjunkturhilfen und die nicht endende Krise des Euro. Der Bundestag debattiert über die Haltung zu einem unabhängigen Palästinenserstaat und jetzt fahndet auch Interpol nach Libyens Ex-Diktator Gaddafi. Chefvolkswirt Jürgen Stark verlässt die Europäische Zentralbank. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker der derzeitigen Politik der EZB. Nun also gibt er auf. Die Europäische Zentralbank teilte am Nachmittag mit, Stark trete aus persönlichen Gründen zurück. Er werde im Amt bleiben, bis die Nachfolge geklärt sei. Dies soll bis Ende des Jahres der Fall sein. Die Reaktion der Finanzmärkte kam prompt. Der DAX stürzte zeitweise um 4% ab. Der Euro fällt auf ein neues 6-Monats-Tief. Einzelheiten aus Frankfurt am Main von Lars Hofmann.
Jürgen Stark, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank EZB, tritt zurück. Das teilte die EZB in Frankfurt mit. Stark lege sein Amt aus persönlichen Gründen nieder, heißt es bei der Europäischen Zentralbank. Er wird noch so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger eingesetzt ist. Das wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres dauern. Stark ist seit 2006 Chefvolkswirt bei der Europäischen Zentralbank. Er gilt als Gegner der Geldpolitik der EZB in der Euro-Schuldenkrise. Er hat sich damit gegen EZB-Chef Jean-Claude Trichet und auch dessen Nachfolger Mario Draghi gestellt, der im November sein Amt antritt. Anders als Trichet und Draghi hat sich Stark immer wieder dagegen gewehrt, dass die EZB Anleihen kriselnder Euro-Staaten wie Griechenland, Irland, Spanien oder Italien kauft, um diese Länder zu stützen. Gerüchteweise soll Jörg Asmussen, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Nachfolger von Jürgen Stark im EZB-Direktorium werden. Volker Wissing, FDP-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Finanzausschuss, sagte, Asmussen wäre eine gute Wahl als Nachfolger Starks, da er mit allen Aspekten der Schuldenkrise in Europa vertraut sei und sofort voll arbeitsfähig wäre.
Lars Hofmann zum überraschenden Rücktritt von EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark. Und die Berliner Reaktionen auf diese durchaus spektakuläre Nachricht hat Stefan Überbach.
Besorgte Stimmen in Berlin. Die SPD spricht von einem Donnerschlag für Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin und Finanzminister Schäuble hätten den umstrittenen Aufkäufen von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank tatenlos zugesehen. Die Unabhängigkeit der EZB sei durch die Ankaufaktionen nachhaltig untergraben worden. Der CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber sagte, mit Jürgen Stark verliere die EZB einen Garanten für die Stabilität, die es im Moment eigentlich zu sichern und zu festigen gelte. Der Wirtschaftsrat der CDU sieht ein dramatisches Alarmsignal. Der geradlinige und kompetente Jürgen Stark habe einen hervorragenden Job gemacht. Sein Rücktritt sei ein deutliches Signal, dass die Europäische Zentralbank aus ihrer Rolle als Hilfestellerin nach falschen Entscheidungen der Politik befreit werden müsse. Der Finanzexperte der FDP im Bundestag, Volker Wissing, zeigt sich überrascht. Stark sei ein Stabilitätsanker innerhalb der Europäischen Zentralbank gewesen. Die Personalfrage müsse nun schnell geregelt werden. In einer laufenden Krise dürfe es keine Hängepartie geben. Bundesfinanzminister Schäuble wird sich am späten Abend am Rande eines G7-Treffens in Marseille zur aktuellen Entwicklung bei der Zentralbank äußern.
Soweit Stefan Überbach aus Berlin. Es gab schon mal ruhigere Zeiten, in denen die Abgeordneten über den Bundeshaushalt des kommenden Jahres diskutiert haben. In dieser Woche finden die Haushaltsberatungen für 2012 vor dem Hintergrund der besorgniserregenden Krise des Euro statt und der Debatte über die milliardenschweren Pakete zu seiner Rettung. Und dann hat es ja auch noch am Mittwoch das Urteil der Karlsruher Richter zu eben diesen geplanten Rettungsmaßnahmen und der Beteiligung des Bundestages daran gegeben. Nicht wirklich überraschend, am heutigen letzten Tag der Haushaltsberatungen im Bundestag hat die Opposition Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verbal heftig attackiert. Der CDU-Politiker, so die Vorwürfe seiner Kontrahenten von der SPD, den Grünen und der Linkspartei, sei ein Schuldenkönig, der eine Kürzungsorgie zulasten der Schwächsten in der Gesellschaft vornehme und zudem mit Luftbuchungen operiere. Den Abschluss der Haushaltswoche im Parlament fasst Dietmar Riemer zusammen.
In der Schlussrunde nahm sich die Opposition den Etat von Finanzminister Schäuble nochmal äußerst kritisch vor und setzte in ihrer Kritik zwei Schwerpunkte. Erstens die zu hohe Neuverschuldung und zweitens eine soziale Schieflage. Der Haushaltsexperte der SPD Schneider rechnete der Koalition beim Thema Neuverschuldung vor, wie man es auch anders machen könne.
Das bedeutet für das Jahr 2012 5 Milliarden weniger Kreditaufnahme, als Sie sich gönnen. 5 Milliarden. Sie haben 20 Milliarden mehr konjunkturelle Steuereinnahmen. 20 Milliarden. Die Kreditaufnahme senken Sie um 13. Das heißt, Sie haben 7 Milliarden Euro verprasst.
Die Grünen beklagten eine unausgewogene Lastenverteilung bei den Kosten der Krise. Das mache sich im Haushalt durch Kürzungen im Sozialetat bemerkbar. Unterdessen wüchsen nämlich die Unterschiede in Deutschland zwischen Arm und Reich. Sven Kindler.
10% der Menschen haben über 60% des privaten Nettovermögens in Deutschland, während die untersten 50% fast nichts haben, außer Schulden. Und wir wollen, dass die obersten 1% dieser Gesellschaft, die Millionäre in diesem Land, ihren fairen, angemessenen Beitrag für die Kosten der Krise beitragen, mit einer einmaligen Vermögensabgabe über 10 Jahre. Weil wir wissen, Haushaltskonsolidierung, die funktioniert nur gerecht, wenn die Lasten auch fair und gerecht verteilt sind.
Für die Koalitionsparteien verteidigte deren Haushaltsexperte von der FDP Koppelin den Haushaltsentwurf als solide und ausgewogen. Koppelin sprach von einem großen politischen und wirtschaftlichen Erfolg der letzten Monate.
Dieser Erfolg ist nicht allein unser Erfolg der Koalition. Es sind die Unternehmen in Deutschland, es sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie haben einen großen Anteil daran. Aber das Entscheidende war doch, dass diese Koalition die Voraussetzungen geschaffen hat, zum Beispiel durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Das wollen wir doch mal hier. Das ist doch ein Beitrag gewesen.
Bundesfinanzminister Schäuble sicherte in seiner Schlussbemerkung zu, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz auf Euro und Cent von der Bundesregierung eingehalten werde. Denn
die Hauptursache der Krise ist das Übermaß an öffentlicher Verschuldung in den Staatshaushalten. Und deswegen, wenn wir die Krise bekämpfen wollen und wenn wir in einer kritischen Phase Kurs halten wollen, in Deutschland, in Europa und in der Welt, dann muss der Kurs maßvoller Defizitreduzierung fortgesetzt werden.
Im Übrigen bezeichnete Schäuble die Lage der Weltkonjunktur als kritisch und das werde auch Auswirkungen auf Deutschland haben. Für Dramatisierungen sei jedoch kein Anlass. Die Wachstumsprognose der Bundesregierung bleibe, so Schäuble, für dieses Jahr bei 2,6%. Vor der Schlussrunde zum Bundeshaushalt nahm Verkehrsminister Ramsauer, CSU, indirekt Stellung zu Zeitungsmeldungen, dass zahlreiche Bauprojekte bei Schiene und Straße aufgrund fehlender Mittel gefährdet seien. Ramsauer skizzierte die Lage so:
Wir befinden uns angesichts der Herausforderungen in einer dramatischen Finanzierungssituation. Ich bitte ganz offen, intensiv darüber nachzudenken, wie wir durch zielgerichtete Budgeterhöhungen oder durch irgendeine Art nutzerorientierter Abgabe unsere Finanzierungsengpässe beseitigen.
Etwas deutlicher gesagt, Ramsauer ist für die Einführung einer generellen Pkw-Maut, was die Kanzlerin jedoch ablehnt.
Soweit der Beitrag aus Berlin von Dietmar Riemer zum heutigen Abschluss der Haushaltsberatungen im Bundestag. In den USA kämpft Präsident Obama gegen die hohe Arbeitslosigkeit und damit zugleich für seine eigene Wiederwahl. 14 Millionen US-Amerikaner haben derzeit keinen Job. In einer Rede zur Arbeitsmarktpolitik hat Barack Obama gestern Abend nach US-amerikanischer Zeit sein Programm zur Ankurbelung der Konjunktur und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorgestellt. Zugleich hat der amerikanische Präsident die Republikaner zur Zusammenarbeit aufgefordert. Zu den Reaktionen auf Obamas Pläne aus Washington, Rüdiger Paulert.
Präsident Obamas neues Konjunkturpaket bekommt von amerikanischen Wirtschaftsexperten gute Noten. Mark Zandi, Chefvolkswirt der Ratingagentur Moody's, glaubt, dass eine Umsetzung der Vorschläge das Wirtschaftswachstum in den USA um etwa 2% erhöht. Zandis Urteil hat Gewicht, denn er war Wirtschaftsberater von John McCain im letzten Wahlkampf. Und auch Robert Greenstein, Chef eines unabhängigen Forschungsinstitutes, das sich mit Haushaltsfragen befasst, lobte Obamas Vorschläge. Ich bin vom Plan stärker beeindruckt, als ich vorher glaubte. Er ist größer und mutiger, als ich erwartet habe und gut durchdacht. Wenn das Konjunkturprogramm umgesetzt werden würde, hätte es große Auswirkungen auf die Beschäftigung in den USA. Doch es ist fraglich, ob Obamas Vorschläge eine Mehrheit im Kongress finden. Matthew Dowd, ehemaliger Berater von Präsident George W. Bush. Ich glaube, dass es dieser Plan in der gegenwärtigen Situation sehr schwer haben wird, selbst Teile davon. Da wir uns bereits im Wahlkampf befinden, wird es sehr schwer werden, das Programm zu verabschieden. Zwar reagierte die Führungsriege der Republikaner nicht ganz so schroff auf Obamas Vorschläge wie sonst üblich, doch von einer Zustimmung ist sie noch weit entfernt. Eric Cantor, republikanischer Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus. Ich habe vieles in der Rede des Präsidenten gestern Abend gehört, von dem ich denke, dass es den Raum für Gemeinsamkeiten öffnet. Wir könnten dies schnell hinbekommen. Es gibt Spielraum für Kompromisse. Dazu zählt Cantor Hilfen für Kleinunternehmer und die Stärkung des Außenhandels. Der Präsident dürfe aber nicht auf einem Alles oder Nichts beharren, forderte Cantor, der Steuererhöhungen zur Finanzierung der Ausgaben von vornherein ausschloss. Die Republikaner glaubten nicht daran, dass man die Steuern in diesen Zeiten erhöhen dürfe, sagt Cantor.
We don't believe that we ought to be taxing anyone or increasing their burdens, especially in times like this.
Auch eine Infrastrukturbank zur Finanzierung der Ausgaben für den Straßenbau lehnt Cantor ab. In einer sehr aggressiven Rede hatte Präsident Obama gestern Abend sein fast 450 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket vor beiden Kammern des US-Kongresses vorgestellt. Die Frage ist, ob wir angesichts der nationalen Krise den politischen Zirkus beenden können und etwas tun, um der Wirtschaft zu helfen, sagte Obama. Im Einzelnen sieht sein Konjunkturpaket eine Fortschreibung der Kürzung der Rentenbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor. Zudem sollen 35.000 Schulen saniert und der Zeitraum für die Zahlung von Arbeitslosenunterstützung verlängert werden. Außerdem soll es Steuererleichterungen für Unternehmen geben, die Langzeitarbeitslose und ehemalige Soldaten einstellen. Steuererleichterungen für Niedrigverdiener runden Obamas Paket ab. Doch noch dürfen sich die US-Bürger nicht darüber freuen. Bis zur Verabschiedung des Programmes durch den Kongress ist es noch ein langer Weg, auf dem vieles wieder in der Schublade verschwinden könnte.
Aus Washington, Rüdiger Paulert, zur Arbeitsmarktrede von Barack Obama. Der US-Präsident will also die Konjunktur mit einem milliardenschweren Paket von Maßnahmen ankurbeln. Und Obama hat versichert, das konnten wir gerade auch im Beitrag von Rüdiger Paulert hören, die Finanzierung dieses gigantischen Konjunkturprogramms sei sichergestellt und werde nicht zu weiteren Schulden führen. Also lauter positive Signale und Absichtserklärungen des amerikanischen Präsidenten, die durchaus ehrlich gemeint sind, aber natürlich alles andere als selbstlos. Obama steht unter enormem innenpolitischem Druck. Durch die Republikaner und auch durch die Bürgerinnen und Bürger, die sich immer stärker von ihrem einstigen Hoffnungsträger Obama abwenden. Ein Kommentar von Ralf Siener in Washington.
Yes, we can, wir können es schaffen, hatte Obama den Amerikanern 2008 auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise zugerufen. Damals glaubten ihm viele. Yes, we can war auch der Tenor seiner gestrigen Ruckrede, doch heute glaubt ihm fast niemand mehr. Dabei klingt alles so wohl formuliert und schlüssig, was der US-Präsident vorträgt. Steuererleichterungen für den konsumfreudigen Mittelstand, Steuersenkungen für Unternehmen, die Jobs und Ausbildungsplätze schaffen, Zehntausende neuer Lehrer, damit die USA in Sachen Bildungsniveau nicht dauerhaft hinter Südkorea zurückfallen und Milliarden für neue Schulen, Brücken und Straßen, damit Amerika nicht immer mehr afrikanischen Armutsstaaten ähnelt. Jetzt trotz hoher Staatsschulden etwas mehr Geld zur Konjunkturankurbelung ausgeben, um auf längere Sicht massiv zu sparen, lautet Obamas schlüssiges Konzept, das aber keine Chance hat, weil zahlreiche US-Banken und Unternehmen zwar auf Bergen von Nettogewinnen sitzen, aber dennoch niemanden einstellen, egal welche Steuersenkungen und Sonderprämien ihnen der US-Präsident verspricht. Zur Blockadehaltung der US-Wirtschaft kommt die Blockadepolitik der Republikaner. Konzerne und Rechtskonservative wollen nur eines, ihr Feindbild Obama scheitern sehen. Je größer der wirtschaftliche Notstand, desto stärker der Ruf nach einem republikanischen Retter, lautet ihr Kalkül. Amerikas Rechte will einen weißen Manager im Weißen Haus. Denn im tiefsten Verachten vieler Republikaner und ihre industriellen Geldgeber den schwarzen Intellektuellen namens Obama, der im Elfenbeinturm der Elite-Universitäten groß wurde und noch nicht einmal eine Burgerbude erfolgreich betrieben hat, geschweige denn eine Anwaltskanzlei wie die Clintons oder im Ölgeschäft mitgemischt wie Bush Senior und Junior. Obama hat lediglich mit seinen biografischen Bestsellern bisher richtiges Geld verdient. Und das zählt in den Augen der amerikanischen Wirtschaftsrechten nicht. Sie betrachten den US-Präsidenten als einen verkappten europäischen Sozialdemokraten, der mit seinen charismatischen Reden in Berlin oder Paris gut aufgehoben wäre, aber im Cowboyland USA als Wirtschaftsführer eine glatte Fehlbesetzung ist. Je mehr sich Obama für staatliche Investitionsprogramme stark macht, desto stärker lassen ihn seine Gegner in den Konzernzentralen, in der amerikanischen Handelskammer und im Repräsentantenhaus spüren, wie ohnmächtig ein US-Präsident sein kann. Gegen den konzertierten Widerstand der amerikanischen Großindustrie hat Obama kaum Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen, wohl aber eine kleine Chance, die nächsten Präsidentschaftswahlen zu gewinnen.
Das war ein Kommentar von Ralf Siener aus Washington für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die gigantischen Summen, mit denen sich die EU-Politiker angesichts der Euro-Krise und der Schulden einzelner EU-Länder Tag für Tag beschäftigen müssen, die können offenbar bei einzelnen Politikern durchaus zu, sagen wir mal, Verwirrungen führen. EU-Energiekommissar Günther Oettinger hat heute via Bild-Zeitung vorgeschlagen, reformunwillige Schuldensünder symbolisch an den Pranger zu stellen. Der CDU-Politiker hat dabei die Idee aufgegriffen, die Flaggen dieser Staaten vor den EU-Gebäuden auf Halbmast zu setzen. Oettinger erklärte wörtlich, das wäre zwar nur ein Symbol, hätte aber einen hohen Abschreckungseffekt. Der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn hat Oettingers Vorschlag allerdings sofort als absonderlich bezeichnet und zurückgewiesen. Mit der Flaggenidee von Oettinger werden sich die sogenannten G7 bei ihrem Treffen heute und morgen in Marseille also vermutlich nicht beschäftigen. Auf jeden Fall aber werden die Finanzminister und die Notenbankchefs der 7 führenden Industriestaaten unter anderem über die Arbeitsmarktrede von Obama diskutieren. Aus Marseille meldet sich Martin Bohne.
Auch heute zeigen die Börsenindizes wieder nach unten. Schuldenkrisen und Rezessionsängste schüren das Misstrauen. Gift für die Weltwirtschaft. Das Gegengift suchen zu dieser Stunde die Finanzminister und Notenbankchefs der 7 wichtigsten Industriestaaten. Angestachelt von einem dramatischen Appell der Direktorin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde.
Countries and policymakers must act now, must act boldly and must act together.
Die verantwortlichen Politiker müssen jetzt handeln, sie müssen mutig handeln und sie müssen zusammen handeln, sagte Lagarde vor ihrem Abflug nach Marseille in London. Aber statt eine gemeinsame Marschrichtung zu suchen, bestimmt das übliche Schwarze-Peter-Spiel die Szene. US-Finanzminister Geithner schoss den Ball ins Feld der Europäer. Sie müssten nicht nur ihre Schuldenkrise in den Griff bekommen, sie könnten auch mehr für ihr Wachstum tun oder wenigstens das Spartempo drosseln. Sozusagen nach amerikanischem Vorbild hat auch Präsident Obama gerade ein Programm zur Schaffung von Arbeitsplätzen in dreistelliger Milliardenhöhe angekündigt. Rückendeckung erhält Geithner dabei von seinem japanischen Amtskollegen und ebenso von IWF-Chefin Lagarde. Sie lobt das Obama-Programm und legt den Europäern und da vor allem den Deutschen nahe, die Scheuklappen abzulegen und auch ungewöhnliche Schritte zu wagen.
In many of the key surplus countries there has been little progress in shifting from external to domestic demand.
In den Ländern mit Exportüberschüssen wird zu wenig getan, um die Binnennachfrage anzukurbeln. Dieses Denken Lagardes hat Tradition. Schon als französische Finanzministerin hat sie die Deutschen immer wieder in diese Richtung drängen wollen. Und auch ihr Nachfolger in Paris, Baroin, hat gerade so ähnlich argumentiert. Und so kann Bundesfinanzminister Schäuble in Marseille eigentlich nur so richtig auf seinen Amtskollegen aus Kanada zählen. Dennoch will er dem Druck standhalten. Für Konjunkturpakete mit ohnehin ungewissem Nutzen gäbe es keinerlei finanziellen Spielraum, hieß es in den letzten Tagen immer wieder aus Berlin. Und so dürfte es in Marseille eher auf ein getrennt Marschieren der großen Volkswirtschaften hinauslaufen. Die französischen Gastgeber haben die Bemühungen um eine gemeinsame Erklärung der 7 Finanzminister schon vorher aufgegeben. Anstelle eines einheitlichen Ansatzes müsse jeder selbst eine angemessene Antwort finden, ließ Gastgeber Baroin per Zeitungsinterview verlauten. So sieht das auch US-Finanzminister Geithner. Zu einer konzertierten Aktion werde es hier in Marseille nicht kommen. Nicht bei diesem Treffen.
Soweit Martin Bohne aus Marseille. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen stößt mit ihrem Vorschlag für eine Zuschussrente für Geringverdiener auf breite Kritik. Die Opposition im Bundestag, die Sozialverbände und selbst die CSU in Gestalt der bayerischen Sozialministerin Haderthauer äußern Bedenken. Ungeachtet aller Einwände hat von der Leyen heute ihren sogenannten Regierungsdialog Rente im Rahmen der Bundespressekonferenz gestartet. Der Kollege Carsten Schabowski in Berlin beginnt seinen Beitrag über Ursula von der Leyens Vorhaben mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Alltag einer Rentnerin, die mit der Arbeit in einem Pflegeheim ihre karge Rente aufbessert.
Nicht die Finger verbrennen.
Helfen beim Marmeladeeinkochen. Rosemarie Gartner hat mit 58 ihren Job verloren. Um ihre Rente aufzubessern, hilft die ehemalige Bankkauffrau nun im Pflegeheim. Frust.
Das darf eigentlich nicht sein. In einem reichen Land wie Deutschland dürfte so etwas nicht sein. Man müsste eigentlich, wenn man ein Leben lang gearbeitet hat, auch die Chance haben, dass man einigermaßen im Alter zurechtkommen kann.
So wie ihr geht es vielen und es wird noch schlimmer, erklärte heute Bundessozialministerin von der Leyen und verteidigte ihre Rentenideen, mit denen sie gegen das Problem Armut im Alter, vor allem bei Frauen, vorgehen will.
Das Durchschnittseinkommen eines Rentners bewegt sich heute zwischen 1.200 und 1.500 Euro. Aber wir wissen, es kommen viele Erwerbsbiografien, die sind vielfältig, die sind gebrochen. Da sind unterschiedliche Phasen von Erziehung, von Arbeitslosigkeit, von Pflege, von kleinen Teilzeitjobs mit wenig Lohn.
Die Pläne konkret: Erwerbsunfähige bekommen 2 Beitragsjahre geschenkt, Frührentner sollen mehr dazu verdienen dürfen und vor allem Geringverdiener sollen eine Mindestrente von 850 Euro bekommen. Zumindest dann, wenn sie 45 Versicherungsjahre auf dem Rentenkonto haben und 30 bis 35 Jahre lang Rentenbeiträge und eine private Zusatzrente gezahlt haben, also per Riester-Vertrag oder Betriebsrente. Das gilt zumindest langfristig. Kurzfristig soll es einfacher sein. Es soll eine Übergangszeit von 10 Jahren geben.
Das heißt, wer jetzt 60 Jahre ist, hat noch Zeit, den eigenen Riester aufzubauen. Denn diese Übergangszeit gilt für die nächsten 10 Jahre. Man kann also, wenn man bisher nicht geriestert hat, das auch noch nachholen, wenn man ein rentennaher Jahrgang ist.
Keine Begeisterung gibt es bei der Opposition. Das ist realitätsfremd, sagte erst heute wieder die SPD. Der Kreis, der auf so eine Rente Anspruch hat, sei viel zu klein. Manuela Anacker vom Sozialverband VdK gibt den Politikern recht.
Ich glaube, das erreicht nicht den Großteil der Menschen, sondern einen kleinen Teil, die dann dadurch Vorteile haben oder aufstocken können. Aber wir reden von Altersarmut als gesamtgesellschaftlich wachsendem Phänomen, gerade in 20, 30 Jahren. Und da nutzt es nicht, so hier und da die kleine Stellschraube zu drehen und so Minimallösungen für wenige Personenkreise. Also das geht an der Realität vorbei.
Klar, von der Leyen sieht das anders.
Die Pauschalkritik höre ich wohl, allein mir fehlt der Inhalt. Das ist heute die Lebenswirklichkeit. Es gibt 97,5% der Rentnerinnen und Rentner, die das als Lebenswirklichkeit kennen, um ihre Rente dann auch zu haben.
Zurück in die Küche des Pflegeheims. Ex-Bankkauffrau Rosemarie Gartner darf sich freuen. Die neue Zuschussrente, bezahlt aus Steuergeldern, soll es pünktlich zur nächsten Bundestagswahl ab 2013 geben. Deutschland gehört international übrigens zu den Schlusslichtern in Sachen Alterssicherung von Geringverdienern.
Carsten Schabowski berichtete aus Berlin. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Schaffung eines eigenständigen Palästinenserstaates als, so wörtlich, längst überfällig bezeichnet. Die Zwei-Staaten-Lösung, bei der Israelis und Palästinenser in Frieden und Sicherheit Seite an Seite leben, ist eine Vision, die er weiterhin voll und ganz unterstütze, erklärte Ban heute vor Journalisten im australischen Canberra. Noch in diesem Monat werden die Vereinten Nationen in New York über den Antrag der Palästinenser auf Anerkennung eines unabhängigen Staates Palästina abstimmen. Im Vorfeld dieser Entscheidung wächst in Deutschland die Sorge über eine Eskalation des Nahostkonflikts. Bei einer Debatte im Bundestag haben die Abgeordneten heute parteiübergreifend für eine gemeinsame Haltung der europäischen Staaten in dieser Frage plädiert. Aus Berlin, Jochen Zierhut.
Es war eine ernste Debatte ohne Provokationen, aber mit einer großen Unbekannten: die geplante UN-Abstimmung über einen unabhängigen Staat Palästina. Eine andere Sorge bewegt die Bundestagsabgeordneten parteiübergreifend. Die EU ist gespalten über die einseitige Anerkennung. Und das in einer so wichtigen Frage, kritisiert Kerstin Müller von den Grünen.
Ich finde das ein Trauerspiel.
Deshalb auch der eindringliche Appell über alle Parteigrenzen hinweg.
Dass in dieser Frage die Europäische Union möglichst eine einheitliche Position erreichen wird.
So der FDP-Abgeordnete Rainer Stinner. Sein Kollege Ruprecht Polenz von der Unionsfraktion ergänzt mit der Warnung:
Denn wenn wir nicht gemeinsam votieren,
dann hat die Europäische Union, dann hat der Westen im Nachhinein noch weniger Einfluss als jetzt. Und das wäre verhängnisvoll.
Neben Israel lehnen auch die USA und europäische Staaten, darunter Deutschland, eine einseitige Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates ab. Viele andere Staaten, in Europa etwa Großbritannien oder Frankreich, sind für eine Anerkennung. Linken-Fraktionschef Gysi:
Haben die alle Unrecht?
Bei aller Übereinstimmung der Bundestagsparteien über die Notwendigkeit neuer Verhandlungen zwischen Israel und Palästinensern über eine Zwei-Staaten-Lösung, die Opposition kritisiert die Bundesregierung auch. Grünen-Politikerin Müller:
Die Festlegung von Bundeskanzlerin Merkel, eine solche Initiative, Klammer auf, den Text kennen wir ja noch nicht, wird abgelehnt. Das war kontraproduktiv und aus meiner Sicht völlig überflüssig.
Außenminister Westerwelle hatte im Zusammenhang mit der geplanten UN-Abstimmung vor einseitigen Schritten gewarnt. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes Peschke sagte heute dazu:
Denn das ist ja die reelle Gefahr, dass man mit möglicherweise unabgefederten einseitigen Schritten eher zu einer Verhärtung der Positionen führt und damit auch die Gefahr von Eskalationen vor Ort verstärken könnte.
Westerwelle redete heute nicht im Bundestag, hörte aber interessiert zu. Linken Politiker Gysi sprach ihn direkt an:
Wirklich, Herr Westerwelle, was soll denn daran einseitig sein? Israel ist schon Mitglied der UNO. Warum soll nicht auch Palästina endlich Mitglied werden? Das ist doch nicht einseitig.
Trotz der Vorfestlegung der Kanzlerin versucht das Auswärtige Amt den Eindruck zu zerstreuen, dass man einen palästinensischen Antrag in der UN sicher ablehnen werde. Westerwelle-Sprecher Peschke:
Wie wir uns konkret verhalten in Bezug auf palästinensische Schritte in New York bei den Vereinten Nationen, das hängt natürlich entscheidend davon ab, was, wann, wo und wie auf den Tisch gelegt wird.
Außenminister Westerwelle will am kommenden Sonntag in die Region reisen und in vertraulichen Gesprächen mit Palästinenser Präsident Abbas und der israelischen Regierung ausloten, wie weiterer Schaden für die stockenden Friedensgespräche verhindert werden könne, so die vorsichtige Diplomatensprache im Auswärtigen Amt.
Soweit der Bericht von Jochen Zierhut aus Berlin. Bundeskanzlerin Merkel hat den NATO-Partnern ausdrücklich für den militärischen Einsatz in Libyen gedankt. Die Kanzlerin sagte heute in einer außenpolitischen Rede zum 50. Geburtstag des Bergedorfer Gesprächskreises in Berlin, Zitat: Es steht außer Zweifel, dass es der Einsatz der NATO, unserer Verbündeten, war, der entscheidend zum Ende des Gaddafi-Regimes beigetragen hat. Im Übrigen, so Merkel weiter, habe die Enthaltung Deutschlands im UN-Sicherheitsrat zu keinem Zeitpunkt Neutralität bedeutet. Unterdessen fahndet nun auch Interpol nach Libyens untergetauchtem Ex-Diktator Gaddafi. Einzelheiten dazu von Cornelia Wiegerhoff.
Interpol schickte eine sogenannte Red Notice an alle 188 Mitgliedsländer. Diese Benachrichtigung informiert mit Fotos und Personenbeschreibungen über Verdächtige, die zur Fahndung ausgeschrieben sind. Gemeinsam mit Muammar al-Gaddafi werden sein Sohn Seif al-Islam und der frühere libysche Geheimdienstchef Abdullah Sanusi, ein Schwager des gestürzten Machthabers, gesucht. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte Interpol gestern um Hilfe bei der Festnahme der Flüchtigen gebeten, gegen die ein Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vorliegt. Interpol-Generalsekretär Ronald Noble erklärte, der Fahndungsaufruf sei ein starkes Werkzeug, das dabei helfen könne, die beiden Gaddafis und Senussi zu fassen. Die Möglichkeit der Männer, die libysche Landesgrenze zu überqueren, sei nun erheblich eingeschränkt. Unterdessen soll sich eine weitere 14-köpfige Gruppe von Gaddafi-Gefolgsleuten nach Niger abgesetzt haben. Bereits am Montag waren einstige Führungskräfte des alten Regimes mit einem Militärkonvoi in das südliche Nachbarland geflohen. Bei der Jagd nach Muammar al-Gaddafi will die Führung in Tripolis jetzt eine neue Spezialeinheit einsetzen, wie der Nachrichtensender Al-Arabiya unter Berufung auf den Sprecher des neuen Militärrates berichtet, sollen mehr als 200 speziell ausgebildete Soldaten auf die Suche gehen. Die Rebellen hätten Gaddafi bereits geortet, hieß es, die Ergreifung sei nur eine Frage der Zeit. Aus den wichtigsten verbliebenen Gaddafi-Bastionen Bani Walid und Sirte werden unterdessen schwere Gefechte gemeldet. Rebellen und Gaddafi-Kämpfer beschossen sich in beiden Städten gegenseitig mit Raketen. Es gab Tote und Verletzte.
Die Suche nach Gaddafi und auch die Kämpfe zwischen Rebellen und Anhängern des libyschen Ex-Machthabers gehen also weiter. Mit diesem Beitrag von Cornelia Wiegerhoff beschließen wir aber das heutige Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende. Im Studio dankt fürs Interesse und Zuhören und verabschiedet sich Claudia Dammann.